Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Herr, segne du Reden und Hören. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, heute ist der Sonntag, wo wir unseren Blick wenden. Bis jetzt hieß es erster Sonntag nach Epiphanias, zweiter Sonntag nach Epiphanias, dritter Sonntag nach Epiphanias, letzter Sonntag nach Epiphanias. Und der Weihnachtsfestkreis hat sich am 2. Februar, am Lichtmesstag, geschlossen. Und ab heute heißt es vor der Passionszeit. Heute ist der vierte Sonntag vor der Passionszeit. Es ist ein Blickwechsel. Aus dem Nach wird ein Vor. Bis jetzt hat uns das Licht von Weihnachten, auch vom Epiphaniasfest, geleuchtet. Wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Und in der Epiphaniaszeit und an den Epiphaniasonntagen wird das Herrsein von Jesus Christus auf verschiedene Weise entfaltet. Und jetzt wenden wir unseren Blick auf die beginnende Passionszeit und das Osterfest. Eigentlich geht es weiter darum, den Herrn zu suchen, anzubeten, seine Größe zu entdecken und ihn anzuschauen. Und um den Blick, wohin ich schaue, geht es auch im Predigttext. In dem Evangelium, was wir schon gehört haben, ich lese ihn noch einmal nach einer Übersetzung von Walter Kleiber. Sogleich drängte Jesus seine Jünger ins Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, während er die Volksscharen entließ. Und nachdem er die Volksscharen entlassen hatte, stieg er für sich allein hinauf auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde von den Wellen bedrängt, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See ging. Als ihn aber seine Jünger sahen, wie er auf dem See ging, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst! Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus mit ihnen und sagte: Fasst Mut, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber entgegnete ihm und sagte: Wenn du es bist, befiehl, dass ich zu dir über das Wasser komme. Er aber sprach: Komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging über das Wasser und kam zu Jesus. Als er aber den starken Wind sah, geriet er in Angst und begann zu versinken und schrie: Herr, rette mich! Aber sogleich streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest und sagt zu ihm: Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Boot stiegen, legte sich der Wind. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sagten: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Es ist die Situation nach der Speisung der 5000. Jesus entlässt die vielen Menschen, die dort versammelt waren, und sagt zu den Jüngern: Steigt ins Boot und fahrt auf die andere Seite des Sees. Und er selber geht in das Bergland über dem Ufer des Sees, um dort allein zu sein und zu beten. Und dann wird die Situation relativ schnell ziemlich dramatisch draußen auf dem See. Das Boot mit den Jüngern ist schon viele Stadien vom Land entfernt. Ein Stadion misst ungefähr 185 Meter und es gerät in Not. Es ist Nacht, dunkel, Und heftiger Gegenwind beutelt das Boot. Heute ist es auch ein bisschen stürmig, aber ich glaube, es war noch ein stärkerer Sturm und das Ganze auf dem Wasser. Ausgeliefert der Macht von Wind und Wellen sind die Jünger. Sie haben Gegenwind und sie haben dadurch Mühe, ihr Boot auf dem Kurs zu halten. Und wenn wir uns hineinversetzen in diese Situation, merken wir schnell, das sind Situationen, wo man beginnt zu beten, auch wenn man nicht unbedingt an Gott glaubt. Die Jünger kommen vielleicht auch an ihre Grenzen, obwohl es erfahrene Fischer sind. Und wir kennen das alle, uns Menschen geschieht es, dass wir in Situationen kommen, wo wir an unsere Grenzen kommen. Da hilft keine Erfahrung, da schwinden die Kräfte. Und manchmal ist auch kein Ende abzusehen. Man ist einfach drin in der Situation, hin und her geworfen vom Boot, vom Wind. Angst steigt hoch, vielleicht sogar Todesangst, wenn man wirklich in Gefahr ist auf dem Wasser, und rudern hilft hier auch nicht viel, stelle ich mir vor. Sich dem Sturm überlassen hilft auch nicht, heißt aufgeben. Ja, was sollen sie jetzt tun? Und dann kommt er in der vierten Nachtwache. Der Name wird zunächst nicht genannt. Es ist ein Er, ein Unbekannter, eine Gestalt, vielleicht sogar ein Gespenst. Und mit dem, dass sein Name nicht genannt ist, haben wir Anteil an der Furcht der Jünger. Wir ahnen und wissen ja schon, wer er ist, aber die Jünger wissen es nicht. Drei Nachtwachen haben sie schon durchgehalten. Und die vierte Nachtwache ist die Zeit zwischen 3 und 6 Uhr morgens. Und die Frühe des Morgens ist im Alten Testament die Zeit des helfenden Eingreifens Gottes. Und auch im Neuen Testament ist das noch so. Da es Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Steht im Johannesevangelium in einer Auferstehungsgeschichte. Sie erkennen Jesus nicht, obwohl er doch auf dem Wasser geht, obwohl ein Wunder geschieht. Und das Geniale an der Geschichte finde ich, dass daran deutlich wird, dass sie Jesus eben nicht am Wunder erkennen, sondern an seinem Wort. Fasst Mut, sagt er, ich bin es, fürchtet euch nicht. Seid getrost, seid guten Mutes, habt Vertrauen, erschreckt nicht, so heißt es in verschiedenen Übersetzungen. Und immer heißt es, ich bin es. Fürchtet euch nicht. So ruft er in den Sturm hinein und den Jüngern zu. Vielleicht muss er auch mehrmals rufen, denn ein Sturm ist nicht gerade leise. Obwohl ich die Geschichte gut kenne und mir schon viele Gedanken darüber gemacht habe, ist mir das erste Mal aufgefallen, dass das ja laut war. Wie haben die eigentlich sich verstanden in der Dramatik der Situation? Wahrscheinlich nicht einfach nur so, hallo, ich bin's, fürchtet euch nicht, sondern das war wahrscheinlich ein Stück, ja, dramatischer noch, als wir das jetzt so hier in der Kapelle hören und lesen. In einem Kommentar heißt es, das Vertrauen der Jünger bekommt einen Anker. Auf dieses Wort hin von Jesus. Das Vertrauen der Jünger bekommt einen Anker. Jesus spricht ihnen als erstes, bevor er handelt oder in das Boot steigt, ein Trostwort zu. Und der stärkste Trost liegt darin, dass er sagt, ich bin es, ich. Trost durch seine Nähe, durch die Versicherung seiner Identität, durch seine Person. Ich bin da. Oftmals genügt die Gegenwart eines vertrauenswürdigen Menschen oder das Wissen um die Gegenwart Gottes, dass man auch in einer gefahrvollen und aussichtslosen und schwierigen Situation Zuversicht gewinnt und Trost. Ich bin nicht allein. Da ist jemand mit mir, selbst wenn die Situation sich zunächst nicht ändert. Dieses Ich bin da eines Menschen oder das Ich bin da Gottes in diese Situation hinein ist Trost. Und er trat zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich. So endet die Seefahrt bei Markus, hier nicht. Matthäus ist nämlich der Einzige, der erzählt, dass es da noch was anderes gab in dieser Situation, nämlich das mit Petrus. Petrus aber entgegnete ihm und sagte: Wenn du es bist, befiehl, dass ich zu dir über das Wasser komme. Und ich habe mich schon oft und auch diesmal wieder gefragt, was eigentlich Petrus bewegt und treibt, in dieser Situation, die ja schon Gefahr genug ist, nochmal nachzufragen: Wenn du es bist, dann ja, könnte ich ja vielleicht aus dem Boot steigen und auf dem Wasser gehen. Wäre ja mal eine Idee. Also wieso kommt Petrus auf diesen absurden Gedanken? Und in diesem Wenn du es bist, schwingt so die Frage auch mit, ist es Versuchung? Darf Petrus eigentlich sowas fragen, wenn du es bist? Darf das sein? Er geht hier so an den äußersten Rand des Glaubens. Er wirft seine ganze Existenz in diese Frage. Kann ja auch schiefgehen, wenn er aus dem Boot steigt. Er geht an den äußersten Rand von menschlicher Erfahrung. Und er knüpft genau an bei diesem Wenn du es bist, an dieses Ich bin es. Er fragt nämlich nach der Identität von Jesus. Und so dumm ist Petrus auch nicht, weil er weiß, wenn es der Herr ist, dann kann ich auf sein Wort hin auf dem Wasser gehen. Er hat das ja schon mal erlebt. In dieser Situation, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Da hat er schon einmal erlebt, dass, wenn es Jesus ist, da eine Macht ins Spiel kommt, die größer ist als die Mächte, die er sonst kennt und in den Grenzen, wo er sonst, wir Menschen, gefangen sind. Der Herr über die Naturgewalten. Und erstaunlicherweise lässt sich Jesus darauf ein und sagt: Komm. Petrus steigt aus dem Boot. Er verlässt die Sicherheit und den Schutz des Bootes und tritt auf das Wasser, das ja bekanntlich keine Balken hat. Ein Moment äußersten Glaubens. Und Glaube hier als ein ganz gesammeltes Vertrauen auf Jesus, auch eine Art Entschlusskraft, die es möglich macht, was scheinbar Unmögliches zu wagen und loszulassen, sich selbst zu überschreiten und zu überwinden. Es gibt diese Momente solchen Glaubens, hoffentlich auch in unserem Leben, wo ich weiß, jetzt steige ich aus dem sicheren Boot. Jetzt wage ich es. Aber es geht natürlich nur in diesem, dass Jesus sagt: Komm. Wo brauche ich heute so einen Glauben, der vielleicht auch über die bisherige Erfahrung meiner eigenen Lebenserfahrung, meiner eigenen Glaubenserfahrung hinausgeht, der nach vorn geht? Wie höre ich dieses Wort von Jesus: Komm? Petrus geht auf dem Wasser. Es sind vielleicht nur 2, 3 Schritte, bevor er den Blick auf den starken Wind lenkt und in Angst gerät und beginnt zu versinken. Natürlich sofort der Schrei von Petrus: Rette mich! Und Jesus hält ihn. Kleingläubiger, Warum hast du gezweifelt? Diesen Satz kann man verschieden lesen. Man kann ihn vorwurfsvoll lesen, man kann ihn tröstend lesen. Ich glaube nicht, dass Jesus ihn vorwurfsvoll gesagt hat, sondern ich verstehe ihn eher als ein Zurückrufen in den Blick, den Petrus vorher ja auf Jesus hatte. Es ist durchaus nicht so, dass Petrus ab da fähig war, auf dem Wasser zu gehen. Und darum geht es auch gar nicht. Darum ging es auch nicht, dass Petrus jetzt laufen kann auf dem Wasser. Sondern Jesus wollte ihn eine Erfahrung machen lassen. Petrus sollte mit seiner ganzen Person erfahren, was möglich ist, wenn er seinen Blick ganz auf Jesus richtet und auf sein Wort hingeht. Manchmal sind solche Erfahrungen an besondere Momente im Leben gebunden. Für mich war der Eintritt in die Kommunität genau diese Situation. Komm. Und ich bin ausgestiegen und hier angekommen. Manchmal geschehen solche Dinge aber auch im Alltag. Dieses Aussteigen auf den Blick hin, auf das Wort hin. Ich liebe den Satz von Magda Hollander-Lafong, einer Holocaust-Überlebenden, die ihre Erfahrung, einer ihrer vielen Erfahrungen, die sie im KZ gemacht hat, zusammenfasst: An unserem Blick hängt unsere Zukunft. An unserem Blick hängt unsere Zukunft. Blickkontakt zu Jesus lässt über das Wasser gehen. Glauben wagen, mit allen Kräften, die mir möglich sind, dabei auf Jesus schauen. Und was mir auch gefällt darin, das Versinken wagen. Schreien, wenn ich untergehe. Und dann erfahren, dass ich neu ergriffen werde von Jesus und gehalten werde. Er lässt Petrus nicht untergehen, er lässt auch mich nicht untergehen. Man kann es ausprobieren. An unserem Blick hängt unsere Zukunft. Wo schaue ich hin? Was gewinnt Macht über mich? Worauf fokussiere ich mich? Die, die im Boot sind, haben auch was davon, auch wenn sie selber nicht ausgestiegen sind. Sie sind Teil dieser Erfahrung, dieser Glaubenserfahrung von Petrus. Und als Jesus und Petrus im Boot sind, fallen sie vor Jesus nieder und beten ihn an und sagen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und so nehme ich und möchte es euch, ihnen weitergeben, aus dieser Geschichte mit ihm, dem Gottessohn, weiterzugehen in das, was vor uns liegt. Denn an unserem Blick auf ihn hängt unsere Zukunft. Wir haben einen Moment der Stille.